Wir sind immer noch in unserer Reihe Heiligung, Heiligkeit und heute kommt der zweite Teil meiner Predigt vom 25. Mai. Und diese Überschrift am 25. Mai war ja, jaget nach der Heiligung. Ja? Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Deshalb nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung, bevor ich dann zu dem eigentlichen Predigtinhalt komme, eine kurze Hinführung und Zusammenfassung. Ja, wir hatten gesagt, was ist denn eigentlich Heiligung? Heiligung hat eine statische Seite und hat eine dynamische Seite. Die statische Seite, das ist Herrlichkeit. Das ist wir als solche, die Jesus lieben und folgen, ihm angehören und an ihn glauben. Das ist die Gruppe, die hier angesprochen ist. Wir sind ausgesondert, das heißt geheiligt von Gott. Wir sind ausgesondert. Wir sind ausgesondert als seine Kinder. Wir sind Himmelsbürger, wir gehören zu ihm und das ist unser Stand, das ist unser Status und den verlieren wir nicht, den behalten wir bis in die Ewigkeit. Das ist, und da brauchen wir auch keine, das ist auch unabhängig von Leistung und von Person und Persönlichkeit und Sein und Schein. Das ist einfach so. Wie bei einem Nationalspieler, wenn der ist Nationalspieler und ob der auf der Bank sitzt oder ob der viele Tore schießt oder schlecht spielt, der ist Nationalspieler. Dann kommt die dynamische Seite. Das ist ein Prozess, der lebenslang anhält. Es ist der Prozess des Christusähnlicher Werdens. Der Prozess des Christusähnlicher Werdens. Vielleicht eine kurze Nebenbemerkung hier. Wir können Christus nicht in allem ähnlich werden. Christus Jesus hat Alleinstellungsmerkmale, die nur für ihn gelten. Er allein ist der Retter und der Erlöser. Nur er allein ging ans Kreuz und zahlte für unsere Vergehen und unsere Schuld. Er allein hat das getan. Und er allein ist derjenige, der Vollmachten verleihen kann. Und er allein ist der König. Und vor ihm allein müssen sich alle Knie beugen, im Himmel und auf Erden. Und so weiter. Da gibt es noch einige Alleinstellungsmerkmale. Aber wenn wir davon sprechen, wir möchten Jesus ähnlicher werden, dann sprechen wir von seinem Charakter, von seiner Natur, von seinem Wesen. Dann sprechen wir von seiner Liebe, von seiner Sanftmut, von seiner Demut, von seiner Freundlichkeit, von seiner Selbstbeherrschung, von seiner Treue, von seinem Glauben. Ja, alle diese Dinge, alle diese Charaktermerkmale, diese Wesensmerkmale, da möchte Gott, dass die auf uns übergehen, dass wir ähnlicher werden, dass wir hier Christus ähnlicher werden in dieser Hinsicht, dem Wesen Jesu entsprechend verändert werden. Das ist die Dynamik und wir sind damit nicht fertig am Ende unseres Lebens. Bei weitem nicht. Das Glas ist dann nicht ganz voll. Ich weiß nicht, wie voll es bei mir sein wird, wie voll es bei euch sein wird. 10%, 5%. Was auch immer, wenn du vor Gott stehst, er wird es voll machen. Er wird uns vollenden. Das ist der zukünftige Aspekt dieser Dynamik. Er wird uns vollenden. Halleluja. Und dann war das Thema ja, jaget nach dieser Heiligung. Ja? Jagt danach, Christus ähnlicher zu werden. Was ist das? Das haben wir auch kurz definiert. Ich lese das mal, es ist der Ausdruck einer Neigung des Herzens, die durch Gott gewirkt wird. der Ausdruck einer Neigung des Herzens, die durch Gott gewirkt wird. Gott allein kann dein Herz dahin neigen, wo er es haben möchte. Wir müssen verstehen, niemand anders kann das. Keiner kann das, keine Philosophie, kein Mensch, kein Regierender, kein Psychologe, niemand kann das. Nur Gott allein kann dein Herz zu ihm neigen. Und dann, wenn er das tut, dann gibt es eine Sehnsucht im Herzen. Dann gibt es ein tiefes Wünschen und Wollen. Die Sehnsucht, wie Jesus zu sein, also in Bezug auf die Charaktermerkmale. Die Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden, dieses Tiefe in dir, das kann nur Gott schaffen. Dieses Wünschen, ich möchte gerne wie Jesus sein. Vater, ich möchte gerne wie Jesus sein. Gott neigt die Herzen. Und wie kann man jetzt danach jagen? Das sind konkrete Schritte, die man dann geht. Ganz konkrete Schritte, aber nicht im Glauben oder nicht in der Überzeugung, dass ich das wuppen kann, aber im festen Vertrauen, dass Jesus das wuppen kann, dass Jesus das in mir tun kann. Das ist der Punkt. Soweit die Zusammenfassung. Und jetzt gehen wir weiter mit der Frage, wie jagen wir denn der Heiligung nach? Und da gibt es ein Gebet. Und ich würde sagen, ja, das kriegen wir später noch, das kam jetzt ein bisschen früh. Da gibt es ein Gebet, es ist das Gebet des David. Ebo hat es uns schon angedeutet, aber nicht vorgelesen. Ja, ein Gebet, das unser ständiger Begleiter sein muss. Nicht so wörtlich, das ist ja keine Formel, das ist ja keine magische Formel, sondern in diesem Sinne, das soll unser Gebet sein, das muss unser Gebet sein. Und wenn es das nicht ist, liebe Freunde, dann erleben wir keine Heiligung. Ich lese vor, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Vier Teile hat die Predigt. Und die ergeben sich aus dem Psalmwort. Erstens, erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz. Zweitens, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Drittens, sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und viertens, leite mich auf ewigem Wege. Dieses viertens greife ich immer mal vorher schon etwas auf. Ja, erstens, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Ich dachte, was für ein komisches Gebet. Der Gott weiß doch schon alles. Was muss der mich erforschen? Der kennt doch schon alles. Der kennt meine Gedanken von ferne. Der kennt deine Gedanken von ferne. Weißt du, der weiß jetzt ganz genau, was in deinem Kopf vorgeht. Er weiß ganz genau, was in deinem Herzen vorgeht. Er weiß, was du denkst. Er wusste das gestern schon. Er weiß, was dir schwer auf der Seele liegt. Er weiß, was dich belastet. Er weiß, worüber du eigentlich weinen würdest. Er kennt dich bis in die Tiefen der Seele. Gott hat so eine Plattform. Das ist unglaublich. Er steht auf so einem Panorama. Er hat so ein Panorama, dass er nicht nur diese Erde sieht und alle Menschen sieht, sondern dass er das ganze Himmelreich sieht, dass er den ganzen Kosmos sieht. Was für ein Panorama, das können wir gar nicht begreifen. Das können wir überhaupt nicht fassen. Er steht so über dem Makrokosmos und das Gleiche gilt für den Mikrokosmos. Er kennt alle deine Zellen. Nicht nur die Zellen des Menschen im Allgemeinen, im biologischen Sinne, das natürlich auch. Aber er kennt dein Innerstes. Individuell. Von jedem Einzelnen von euch. Das ist unfassbar. Und dann sagt David, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Muss Gott denn nachsehen? Nein, ich verstehe den Vers so. Herr, o Gott, durchleuchte mein Herz und zeig mir mein Herz und offenbare mir, was in meinem Herzen ist. Zeig mir das. Bitte. Leuchte mit deinem Licht in mein Herz hinein, durchleuchte es und lass, was da im Herzen ist, vor meinen Augen erscheinen, wie auf einer Leinwand. Lass es erscheinen. Dann siehst du Dinge, wenn du das betest, wenn du das von Herzen betest, dann wirst du Dinge sehen, die du vorher nie gesehen hast. Du wirst Schmutz entdecken, den du vorher nicht kanntest. Du wirst Leichen im Keller finden, von denen du gar nicht wusstest, dass sie da sind. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn beim schönen Frühjahrsputz die Sonne in die Fenster hineinscheint. Da denkst du, oh, wann habe ich zum letzten Mal die Fenster geputzt? Oder du siehst den Staub auf den Möbeln, wann habe ich denn zum letzten Mal Staub gewischt? Gott scheint mit seinem Licht so in dein Herz, dass du den Schmutz siehst. Und das kann schockierend sein. Aber es ist gleichsam so heilsam. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das von Herzen, dass Gott mir das klar macht, dass er mir das zeigt. Es war vor, wann warst du in Chur? 21? Es war 2021. Da war meine liebe Frau Helen in Chur. Und ich vermisste sie. Und dann habe ich stille Zeit gemacht, habe in der Bibel gelesen, so gewohnheitsmäßig. Und plötzlich, bäm, war ich wie vom Blitz getroffen. Und Gott zeigte mir Fehlverhalten von mir auf, Sünde auf in meiner Ehe. Wir waren 38 Jahre verheiratet. 38 Jahre. Und er zeigte mir auf, was ich glaubte, nie vorher gewusst zu haben. Vielleicht habe ich es verdrängt, ignoriert oder was auch immer, ich weiß es nicht. Es kam mir so vor, der zeigt dir Dinge auf, die du noch gar nicht wusstest. Und ich bin durch die Wohnung gelaufen, schreiend und heulend. Und habe zu Gott gesagt, ich wusste nicht, was für ein Mistkerl ich bin. Ich hatte ein anderes Wort benutzt, das wähle ich aber jetzt hier nicht. Ich wusste nicht, was für ein Mistkerl ich bin. Was für ein Schock. Ich gehe nicht in die Details, keine Angst. Was für ein Schock. Und dann, auf einmal wurde dieser Schock abgelöst von einer Dankbarkeit, von einer Freude. Danke Herr, dass du mir das gezeigt hast. Danke Herr, dass du mir das auch, ja, als wenn ich Fernsehen gucken würde, ja, so klar war das, ja. Danke, dass du mir das gezeigt hast, jetzt kann ich zu dir kommen und um Vergebung bitten, meine Frau natürlich auch, um Vergebung bitten und bitten, dass du mich reinigst. Und dann ist er treu und er reinigt von aller Untugend, von allem Dreck, von allem Schmutz. Der macht die Fenster sauber. Und dann ist da noch mehr. Dann gibt es eine Hoffnung. Der verändert uns. Der lässt uns nicht da stehen, wo wir stehen. Der gibt uns eine Hoffnung. Leite mich auf ewigem Wege. Der leitet uns auf ewigem Wege. Der möchte, dass wir diesen Weg gehen mit seiner Hilfe. Ja, wenn Gott dein Herz erforscht, mach dich auf Überraschungen gefasst. Ja, das muss ich noch kurz erzählen. Ich glaube, ich habe das schon dreimal erzählt, aber es kommt mir jetzt gerade in den Kopf. Ein Studienkollege von mir war gerade zum Glauben gekommen, frisch mit Jesus unterwegs. Wisst ihr noch, wie das ist? Und dann hat er gebetet, Herr, zeige mir alle meine Sünden. Dann ist er in Ohnmacht gefallen. Ja. Das war ein Erlebnis, das war eine Erfahrung. Zum nächsten Punkt, nicht zum nächsten zur nächsten Überschrift, sondern ich habe mich gefragt, warum bittet David Gott, ihm sein Herz zu zeigen? Warum tut er das? Hat der keine Selbsterkenntnis? Hat der keinen Verstand? Hat der kein Gewissen, das ihn anklagt oder verteidigt? Was ist los mit dir, David? Bist du ein Schwächling? Ja, wir haben Selbsterkenntnis, gut so. Wir haben ein Gewissen, gut so. Das sind alles Instrumente, die Gott gemacht hat. Aber unsere Selbsterkenntnis ist hochgradig gestört. Da ist ein Störsender drin. Seit dem Sündenfall. Ihr wisst ja, wie das ist beim Radio, ne? Wenn man da versucht, eine Frequenz einzuschalten und das funktioniert nicht, dann kracht das und knistert das oder was weiß ich, du hörst den Ton verzerrt, das kommt nicht richtig raus. Unsere Selbsterkenntnis ist gestört. Und wie alles in uns gestört ist seit dem Sündenfall, unser Denken ist gestört, unser Herz ist gestört, unser Verstand ist gestört, unser Gefühl ist gestört, alles ist gestört durch den Sündenfall. Ja, und deshalb brauchen wir Gott, wenn es darum geht, unser Herz zu erkennen, was da ist. Deshalb brauchen wir dieses Gebet. Drei Gründe, warum unser Herz, warum unsere Selbsterkenntnis gestört ist. Drei Gründe. Erster Grund habe ich eigentlich eben schon genannt, Epheser 4,18 ist es, glaube ich, ihr könnt mich korrigieren, ich habe es jetzt aus dem Kopf, dass unsere Sinne verfinstert sind. Unser Verstand ist verfinstert. Unser Verstand ist vernebelt. Das ist das, was ich eben gesagt habe, im Grunde genommen. Ja? Durch den Sündenfall ist unser Verstand nicht mehr auf 100% und unsere Selbsterkenntnis nicht mehr auf 100%, sondern da sind eine ganze Menge Prozentpunkte runtergegangen. Zweitens, und das ist etwas, was ihr, glaube ich, alle kennt, und wenn ihr es nicht kennt, ja Halleluja, dann wundere ich mich, Selbstbetrug. Wir sind Meister darin, uns selbst zu betrügen. Wir streichen unsere Sünde rosa an. Das geht manchmal so weit, dass wir sagen, das Gute ist schlecht und das Schlechte ist gut. Das werfen wir immer der Gesellschaft vor. Wir finden das bei uns auch. Dass wir sagen, ja, das Gute, das Recht, das ist schlecht, aber das Schlechte, das rechtfertigen wir. Und dann ist es auf einmal gut. Kennt ihr das? Zwei kurze Beispiele. Ein prototypisches Beispiel, tausendfach in Predigten erwähnt, Steuererklärung. Ja? Ist ganz, was ganz Oberflächliches, aber trotzdem geht in die Tiefe. dass man sagt, okay, ja, dem Staat, dem kann ich ja ein paar Einkommen verheimlichen. Ist ja kein Problem, der klaut mir ja auch Geld. Ja? Der erhöht ständig die Steuern und dann hat er meine Rente effektiv gesenkt. Der soll mal sehen, wo er bleibt. Dem kann ich auch was nehmen. Ja? Wir machen unsere Sünde so schön rosa, so schön recht, so schön gerechtfertigt. Das können wir so gut. Oder ein anderes Beispiel, du rastest aus, ja? Du bist verärgert, du bist ungehalten. Warum? Weil irgendeiner was getan hat oder was gesagt hat, was dir nicht passt und was vielleicht sogar Sünde war. Und dann ärgerst du dich und rastest aus. Du musst nicht unbedingt nach außen ausrasten, du kannst auch die Faust in der Tasche machen. Du rastest aus und dann sagst du, ja, ich konnte ja gar nicht anders. Der hat ja das und das gemacht und der hat das und das gesagt. Wie kann man da ruhig bleiben? Das geht doch nicht. Und dann packst du deine Sünde auf die Sünde des anderen noch drauf, damit du da sauber stehst. Du packst deine Sünde auf die Sünde des anderen drauf. Der andere hat was getan, was nicht richtig war und du hast dich ja, entrüstet über ihn. Und das ist auch Sünde. Und dann hast du das auf ihn draufgepackt. Der ist das ja schuld. Warum hat er das gesagt? Und warum hat er das getan? Ja. Ja. Wisst ihr, was Maultaschen sind? Lecker, ne? Finde ich auch. Nicht alle mögen das, aber schwäbische Spezialität. Und zufällig, in Anführungszeichen, las ich, wie Maultaschen entstanden sind. Kennst du das? Ja, Irmgard kennt es. Ich sag's euch kurz. Im 30-jährigen Krieg, so lange ist das her, Krieg, Hungersnot, irgendwo Zisterziensermönche und die bekommen von irgendeinem Gönner ein Stück Fleisch geschenkt. Ach, es ist Fastenzeit. Aber die waren ja clever. Die waren ja clever. Die sind hingegangen, haben das Stück Fleisch zerhackt, ganz klein, ja, haben das mit Gewürzen gemischt. Und mit was weiß ich, Kräutern und was da sonst noch alles Schönes drin ist. Eine schöne Masse geformt und haben das Ganze dann in den Teigtaschen versteckt. Und haben gedacht, der Herrgott sieht es nicht. Und wisst ihr, wie man die Dinger in der Mundart nennt? Entschuldigung für dieses Wort, aber die heißen so. Die heißen Herrgottsbescheißerle. Ja, die heißen so. Ja, aber ich sage euch, und ihr wisst das, Gott schaut durch die Teigtasche. Gott schaut durch die Teigtasche, durch deine Teigtasche. Er sieht es, er weiß es. Es ist keine Drohung, es ist so gut. Es ist so gut, es ist so heilsam. Wir können so dankbar sein, dass Gott uns die Teigtaschen aufreißt und sagt, hör mal, da ist Fleisch drin. Ja, oder Sünde oder was auch immer für ein Dreck. Ja, das war der zweite Grund, warum unsere Selbsterkenntnis gestört ist. Wir betrügen uns selbst, das können wir gut. Der dritte Grund, die haben alle was miteinander zu tun, ne? Die überlappen sich. Der dritte Grund ist Ignoranz. Ignorieren, verdrängen, das können wir auch gut. Ignorieren, verdrängen. Wir verdrängen Sünde, wir verdrängen Fehlverhalten. Das ist so, wie wenn du dann siehst, die Sonne scheint aufs Fenster und es ist dreckig, dass du sagst, naja, ich gehe jetzt erstmal shoppen. Ja? Oder du gehst in den Keller und stellst fest, ah, das sind zwei Leichen, ich gehe mal hoch Kartoffeln schälen. Zwei Leichen. Ja. Ja, das ist, du tust, also das ist dann so, als wäre es gar nicht da. Ja, ignorieren bedeutet, auf die lange Sicht, wenn du immer wieder ignorierst, auf einmal ist es so, als sei es gar nicht da. Ihr kennt die Geschichte von David und Nathan. David hat schwer gesündigt, Ehebruch mit der Bathseba, und dann hat er dafür gesorgt, dass der Mann der Bathseba an der Front fällt. Mord, kann man sagen. Und dann hat Gott Nathan, den Propheten Nathan, zu ihm geschickt. Und der Nathan hat ihm eine Geschichte erzählt. Von einem reichen Mann und einem armen Mann. Und der reiche Mann hatte so viel Vieh, so viel Lämmer, so viel Kühe, was weiß ich. Und der arme Mann hatte ein Lämpchen. Und dann hatte der reiche Mann Besuch und wollte seinem Besuch etwas vorsetzen und nahm das Lämpchen des alten Mannes, um es seinem Gast vorzusetzen. Und dann fängt David an und entrüstet sich und sagt, dieser Mann ist des Todes. Und er sagt dann Nathan, du bist der Mann. Du bist der Mann. Was hat der David gedacht, habe ich mich gefragt. Hat er das nicht kapiert, was er da getan hat? Hat er das nicht verstanden? War das nicht auf seinem Schirm? War das nicht vor seinen Augen so etwas Furchtbares? Ich weiß es nicht, die Bibel sagt es uns nicht, glaube ich. Aber ich glaube, er hat es ignoriert. Er hat es weggeschoben, er hat es verdrängt, er hat es nicht zur Kenntnis genommen. Und als dann Nathan ihm sagte, du bist der Mann, dann hat er seine Sünde bekannt. Dann hat er sie bekannt. Wie gut ist das? Wir brauchen dieses Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Zeige mir mein Herz. Und bitten wir Gott, dass es uns so klar vor Augen ist, dass wir, was wir da sehen, nicht ertragen können. Dass wir sagen, nein, ich will diesen Dreck nicht, ich will diesen Schmutz nicht, ich will diesen Dreck an den Fensterscheiben nicht, das muss jetzt sauber werden, ich will sauber werden, in meinem Herzen soll es sauber werden, ich möchte, dass Gott mich reinigt, vergib mir meine Schuld, reinige mich, erneuere mich, leite mich auf ewigem Wege. Zeig es mir so, Gott, dass es mir so klar wird und so deutlich vor Augen, dass ich es nicht mehr will. Ja. So, die beiden, drei anderen Punkte sind kürzer. Zweitens, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ja, worum bittet David im Zusammenhang eigentlich mit dem ersten Punkt? Worum bittet David? Er bittet darum, zeig mir meine Motive. Ja. Zeig mir meine Motive. Zeig mir meine Beweggründe. Was treibt mich an, wenn ich etwas tue oder sage? Was bewegt mich? Was bringt mich dazu, das zu tun? Ein kurzes Beispiel, ich glaube, ich habe das auch schon mal in der Gemeinde erklärt. Ein kurzes Beispiel. Du dienst in der Gemeinde mit deinen Gaben. Warum machst du das? Was treibt dich? Was steckt dahinter? Möchtest du Anerkennung? Ein bisschen Lob? Möchtest du Beachtung? Dass andere dich wahrnehmen? Möchtest du ein Standing in der Gemeinde? Status? Oder vielleicht sogar dich selbst verwirklichen mit deinen Gaben? Boah, ich sag euch was, ich kann mich davon nicht freisprechen. Was möchte Gott? Welche Motive sollen wir denn haben? Jesus liebt uns. Jesus hat sich hingegeben für uns. Er hat uns gedient mit seinem Leben und mit seinem Blut. Warum sollten wir nicht dienen? Weil wir ihn lieben. Weil wir ihn von Herzen lieben für das, was er uns getan hat, für seine Hingabe, für das, was er uns ermöglicht hat, für die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Warum sollen wir ihm nicht dienen? Weil wir ihn lieben, weil wir Gott lieben und weil wir die Gemeinde lieben, weil wir jeden Einzelnen lieben. Warum lieben wir jeden Einzelnen? Weil Gott ihn liebt. Da gibt es ein Lied, da heißt es: Wie sollt ich hassen, wenn du liebst? Wie kann ich hassen, wenn du liebst? Oder wir müssen es nicht so drastisch formulieren. Wie kann ich nachlässig sein, wenn du liebst? Das soll unsere Motivation. Und wir wissen, dass unsere Motivation und unsere Motive gemischt sind. Sie sind gemischt, im besten Falle. Und dann zeigt dir Gott, hey, da ist ein falsches Motiv. Hey, das ist böse. Warum tust du das? Und dann sagst du, okay, ich trete aus, ich lege mein Amt nieder, ich diene dir nicht mehr, ich kann diesen Dienst nicht mehr tun, meine Motive sind nicht richtig. Leute, wenn das jeder täte, dann hätten wir keine Mitarbeiter in der Gemeinde. Dann hätten wir keine. Aber du kannst zu Gott gehen und sagen, danke Gott, dass du mir meine Motive aufgezeigt hast. Ich danke dir von Herzen. Bitte vergib mir und reinige meine Motive und führe mich auf ewigem Wege. Das ist ein hoffnungsvolles Gebet. Und das ist ein Gebet, das Gott erhört. Ich kann das sagen, er erhört es. Weil er das will. Er will, dass dein Herz rein ist. Das gehört zu den Dingen, die er am allermeisten will, dass unsere Herzen rein ist. Dafür ist er gestorben, dafür hat er Blut vergossen, dafür ist er Mensch geworden, dafür hat er dieses elende Menschsein auf sich genommen. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Dritter Punkt. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Ganz kurzer Exkurs. Ganz kleiner Exkurs. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen weitergehen und habe das vergessen. Ja, das wisst ihr schon. Das haben wir schon gehört. Jetzt seht es nochmal. So, zeige mir mal ein Motiv. Habt ihr auch schon gehört? Ja, ich habe hier vergessen, weiter zu klicken. So. Jetzt schauen wir mal in den unmittelbaren Kontext dieses Gebets von David. Ebo hat es vorgelesen. Da sagt er, sollte ich nicht hassen, die dich hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Das zeigt eigentlich auf der einen Seite die Liebe Davids zum Herrn, die Liebe Davids zu Gott. Wie sehr er sich für auf der Seite Gottes sieht und wie sehr er sich gegen die Welt entscheidet. Aber jetzt kommt, im Anschluss an diese Verse sagt er, erkenne mein Herz und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Erkenne mein Herz und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Hat der David was gemerkt? Der Andreas Schäfer würde jetzt sagen, hat er was gemerkt? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, deine Feinde sollst du hassen. Ich sage euch, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. so wie Gott es getan hat. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Klammer zu, kleiner Exkurs, nur um den Kontext aufzuzeigen. Jetzt geht es darum, David fragt Gott, sieh, ob ich auf bösem Wege bin, genau in dem Zusammenhang. Ja? Ist das böse? Ja? Oder ist das gut? Herr, zeig es mir, ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Wisst ihr, welches Wort mich in dem, habe ich das, nee, zurück. Entschuldigung, ich bin hier auf Kriegsfuß mit meiner Präsentation. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Wisst ihr, welches Wort mich da getriggert hat? Das Ob. Erkenne mein Herz und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Ist nicht unser Herz, braucht er das eigentlich gar nicht zu fragen? Ist nicht unser Herz von vornherein böse? Von Jugend auf böse ist unser Herz? Muss er das überhaupt beten? Der ist auf jeden Fall auf bösem Wege, oder? Ich glaube, wir müssen etwas differenzierter denken über unser Herz. Ich habe euch mal 6 Bibelstellen zusammengestellt. 3 für die eine Seite, 3 für die andere Seite. Und ich hoffe, ihr könnt sie gleich sehen. Unter der Überschrift 2 Herzen, ach, in meiner Brust. 2 Herzen, ach, in meiner Brust. Wir könnten auch sagen, 2 Naturen in meiner Brust. Oder wir könnten auch sagen, vielleicht 2 Kammern in meinem Herzen. Wisst ihr, das sind alles nur Bilder, die uns helfen, etwas zu verstehen, was wir eigentlich gar nicht verstehen können. Lest dir mal gerade diese 3 Verse in Ruhe, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, 1. Mose 8, 21. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen, Jeremia 17, 9. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Markus 7. Wir kennen diese Verse ja, unser Herz ist böse. Und dann lesen wir aber in der Bibel noch andere Dinge über unser Herz. Wir lesen noch andere Dinge. Dann lesen wir ein Psalmgebet ebenfalls, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Eine Bitte des Psalmisten. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Da will einer ein anderes Herz. Da will einer nicht mehr ein böses Herz, da will einer ein anderes Herz. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, ein neues Herz. Nächster Vers, Hesekiel, er spricht zu Israel, aber ich übertrage das auch. Vom Neuen Testament her ist das möglich. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will euch ein neues Herz geben. Ihr habt ein altes Herz, das Böse. Von Jugend auf, ich will euch ein neues Herz geben. Und dann diese Zusage von Paulus in Römer 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich dachte, unsere Herzen wären böse. Da ist die Liebe Gottes ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das sind diese 2 Herzen oder 2 Herzkammern oder 2 Naturen oder unsere ganz normale christliche Schizophrenie. Die ersten 3 Verse, die ihr eben gesehen habt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, das beschreibt den alten Menschen, den adamitischen Menschen, den sündhaften Menschen, ja, unsere menschliche Natur. Das bezeichnet unsere menschliche Natur. So sind wir und keinen Deut besser. Und die Verse, die ihr ja jetzt noch seht, beschreiben das, was Gott tut in uns. Er schenkt uns durch den Glauben Jesus Christus ins Herz. Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und was sagt Paulus in Kolosser? Er sagt, dass Christus durch den Glauben in euch wohnen möge. Christus mit seiner Liebe, mit seiner Sanftmut, mit seiner Treue, mit seiner Freundlichkeit, mit all seiner Natur, mit all seiner Freundlichkeit, mit all seiner Güte in euch wohnen möge durch den Glauben. Das neue Herz, liebe Freunde, das ist das Herz des Christus. Der neue Mensch, das ist Jesus Christus selbst. Das sind wir nicht, das ist Jesus Christus selbst. Aber der wohnt in uns, aus Gottes Gnaden, aus Gottes Gnaden. Zwei Herzen, ach, in meiner Brust. Wenn David das betet, sieh, ob ich auf bösem Wege bin, dann fragt er Gott, sag mal, was treibt mich eigentlich? Ich meine, ich weiß nicht, ob David das bewusst war, ich glaube nicht, aber dann fragt er Gott, was treibt mich eigentlich? Meine menschliche böse Natur oder der Geist Gottes oder Christus in mir? Was treibt mich? Was treibt mich an? Christus in mir oder meine menschliche sündhafte Natur? Zeig mir das doch. Zeig mir das doch. Wir wissen das oft nicht. Uns ist es oft nicht bewusst, was uns treibt. Ich denke an Galater 5,17, dass es da heißt, das Fleisch ist wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Das Fleisch ist der sündhafte Mensch, die alte Natur, die adamitische Natur. Der Geist ist der Geist Gottes, der Geist, der in Christus ist. Das ist der neue Mensch. Da ist der geistliche Kampf. Und da brauchen wir dieses Gebet. Sieh, was mich treibt. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Schau doch, Gott, zeig es mir, offenbar es mir. Was war das jetzt? War das mein alter Mensch oder nicht? Letzter Punkt, kurz. Sieh, leite mich auf ewigem Wege. Ich habe mich darauf schon bezogen. Da bittet David ihn, und wenn du festgestellt hast, oder wenn du mir gezeigt hast, dass ich auf bösem Wege bin, wenn du mir das gezeigt hast, das nochmal, wenn du mir das gezeigt hast, dass ich auf bösem Wege bin, leite mich doch auf ewigem Wege. Führ mich doch auf deiner Straße. Lass mich doch Jesus an die Hand nehmen und mit ihm diese gerade Straße gehen. Führ mich doch auf ewigem Wege. Bitte. Das heißt ewiger Weg, weil das der Weg der Wahrheit ist. Denn Gottes Wahrheit ist ewig. Gottes Wahrheit ist dieselbe, am Anfang und am Ende. Er bleibt bei seinem Wort. Er bleibt bei seiner Wahrheit. Seine Worte werden nie vergehen. Seine Wahrheit wird nie vergehen. Und deshalb ist der Weg der Wahrheit ein ewiger Weg. Der führt ja auch ins ewige Leben. Ja, und deshalb die Bitte, leite mich doch auf deinem Weg. Wie bleibe ich auf seinem Weg? Letzter Punkt. Sorry, ist eine lange Predigt. Letzter Punkt. Wie bleibe ich auf seinem Weg? Ich habe den 2. Korinther 3,18 neu entdeckt. Ich gehe mal zurück. Das funktioniert. Naja, okay, ich lasse es. Sorry für die Schwierigkeiten. Ich sage in euch, viele kennen ihn auch, 2. Korinther 3,18. Da heißt es, wir werden verwandelt in sein Bild. Liebe Freunde, das ist Heiligung. Die Vollendung kommt noch. Die kommt in der Ewigkeit. Die kommt, wenn wir vor Gott stehen. Aber sie hat hier begonnen. Wir werden verwandelt in sein Bild, in das Bild des Christus. Hin zur Natur, hin zum Wesen des Christus. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist Heiligung. So, und jetzt sagt er, wie das passiert. Er sagt in demselben Vers, wie das passiert. Indem wir seine Herrlichkeit anschauen. Indem wir die Herrlichkeit des Christus anschauen. Was ist das für ein ungeheures Wort, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen? Wenn wir die Herrlichkeit des Jesus Christus anschauen, werden wir verwandelt. Ich meine, wir können hier Jesus nicht bildlich, nicht visuell sehen. Wir haben ihn nicht vor Augen. Er ist hier, er ist unter uns, mitten unter uns, aber wir sehen ihn nicht visuell. Aber wir können trotzdem seine Herrlichkeit sehen. Welche wunderbaren Dinge er getan hat. Welche Heilstatsachen er geschaffen hat. Wie wunderbar sein Wesen ist. Wie herrlich sein Wille ist. Wie herrlich sein Kreuz ist. Wie herrlich seine Rede ist. Wie wunderbar das ist, was er für uns getan hat. Das können wir anschauen. Das können wir anschauen. Wenn wir in seinem Wort lesen. Wenn wir sein Wort anschauen. Wenn wir die Bibel anschauen. Nicht nur das Neue Testament, steht auch im Alten. Wenn wir sein Wort anschauen und wenn uns der Heilige Geist dieses Wort entschlüsselt. Wenn der Heilige Geist es nicht tut, dann ist es ein Buch wie jedes andere. Aber wenn wir sein Wort in seinem Wort, in Jesus anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur nächsten. Amen.